haben wir im allerersten Lied heute Morgen gesungen. Und das passt eigentlich ganz gut zum Thema, auch zu einer ganzen Reihe von Themen, die ich gern mit euch anfangen möchte. Pfingsten liegt ja gerade erst hinter uns und ich würde gern mit euch in den nächsten paar Sonntagen so ein paar Teilaspekte dieser guten Nachricht anschauen, die ganz speziell mit der Person des Heiligen Geistes zu tun haben. Der hat nämlich eine ganze Menge da zu tun in diesem Ganzen, was Gott da handelt in meinem Leben. Und das werden wir so der Reihe nach ein bisschen anschauen. Die alteingesessenen Pfingster, die jetzt gleich an solche Schlagworte wie Taufe im Heiligen Geist und Geistesgaben denken und so, die werde ich ein bisschen vertrösten, denn damit fangen wir nicht an, aber da kommen wir schon noch hin. Der Heilige Geist tut ja darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr. Und da möchte ich mit euch einfach mal einsteigen mit dem Text von heute Morgen. Gott steht mir bei, heißt der Titel. Und ich musste zurückdenken an ein Lied, das schon uralt ist. Vielleicht habt ihr es damals oder in der Zwischenzeit vielleicht wenigstens irgendwann mal gehört. Eine ganz berühmte Single von den Beatles namens Help. Hilfe, ich brauche jemand. Hilfe, nicht einfach irgendjemand. Hilfe, du weißt, ich brauche irgendjemand. Hilfe, hilf mir, wenn du kannst. Ich fühle mich so niedergeschlagen. Und ich schätze es, weiß es sehr zu schätzen, dass du gerade da bist. Hilf mir, meine Füße wieder auf den Boden zu bekommen. Würdest du mir bitte, bitte helfen? Singen die Beatles in diesem alten Lied. Das kann man ja alles vergeistlichen. Das kann man immer. Ne? Und die Tendenz liegt nahe, dass wir als Christen dann sagen, das ist doch das perfekte Lied für Nichtchristen, oder? Ja, die das Kreuz noch nicht erlebt haben in ihrem Leben. Hilfe, ich brauche jemand. Ja? Und es ist ja immer wieder auch zu überwältigen, wenn Menschen tatsächlich mit so einem Hilfsgesuch zu Gott kommen und dann am Kreuz in der Begegnung mit Jesus Christus tatsächlich Hilfe finden, die es auf dieser Welt nicht geben kann. Wenn Gott kommt mit seiner Gnade und seinem Geist und ein Leben neu macht, wenn Gott kommt und die Schuld vergibt, wenn Gott kommt und selbst Einzug hält im Leben, da geschieht Hilfe auf eine ganz unnachahmliche Art und Weise. Ich habe aber den Verdacht, dass das Lied in ganz vielen Fällen genauso gut auf Christen passen würde, die das alles längst erlebt und begriffen und ergriffen haben, diese Geschichte mit dem Kreuz. Hilfe, ich brauche jemand. Hilfe, ich muss meine Füße wieder auf den Boden bringen. Hilfe, wie geht es weiter? Vielleicht geht es ja nur mir so, aber manchmal fühle ich mich, und ich rede jetzt von nach der Bekehrung, ja, so, weil das ist bei mir auch schon eine Weile her inzwischen, ja. Aber manchmal fühle ich mich ganz schön allein. Mit meinen Schwächen, mit meinen Schwierigkeiten, mit Problemen, die kommen, mit Sorgen, die da sind, mit Herausforderungen, die das Leben auf mich zubringen und nicht nur so das Leben ganz allgemein, sondern ja auch mein Glaube, der manchmal sogar noch viel mehr. Denn eine der größten Herausforderungen, die ja auf mein Leben, die jetzt in mein Leben hineinkommt, wenn ich diese Sache mit Jesus ernst nehme und diesen Weg mit ihm gehen möchte, das ist dann, dass Gott mir zuspricht, du bist jetzt in meinen Augen heilig. Und dann im nächsten Satz sagt, jetzt leb bitte auch so. Das ist eine Herausforderung. Ja? Und wenn dann die Bibel immer wieder Jesus als Maßstab hinstellt, dann wird die Herausforderung gleich noch unermesslich viel größer. So zu sein wie er. Für mich allein in meinen Versuchungen, in Dingen, wo mir andere Dinge so verlockend erscheinen und ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt überhaupt schaffe, das, was ich schon weiß, dass es jetzt die richtige Entscheidung wäre, dann auch konsequent umzusetzen, wenn die Verlockung doch gar zu groß ist. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder die Bekehrungsgeschichte von Matthäus gelesen. Das ist so eine, die mich schon lange immer fasziniert hat. Und die kann man auch immer wieder lesen, ganz einfach deswegen, weil die ist so schön kurz. Die besteht nämlich nur aus einem einzigen Vers. Das steht in Matthäus 9, Vers 9. Ja, meine Ältesten, sie wissen, von was ich rede. Ich habe bei der Ältesten am Mittwoch die Andacht darüber gemacht. Genau, das ist ein einziger Vers, an dem Jesus an dem Zollhaus, wo Matthäus sitzt, vorbeikommt und zu dem Matthäus sagt, folge mir nach. Und dann lässt Matthäus alles liegen und folgt ihm nach. Ende der Geschichte. Ja? Beeindruckende Bekehrungsgeschichte. Da hat sich einer wirklich herausfordern lassen. Was nicht im Matthäusevangelium drin steht, ist, wie es dann weiterging. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Müssen wir überlegen, der Mann, der hier saß, war Zöllner. Für den Juden den Inbegriff des Sünders schlechthin. Nicht nur macht er mit den Feinden gemeinsame Sache, sondern er bereichert sich auch noch an Unschuldigen anders. Der hat sich sein ganzes Leben lang so ziemlich jede schlechte Gewohnheit zugelegt, die man sich als Sünder zulegen kann. Der war so richtig in dieser Schiene drin, der hat es ausgenutzt zu seinem eigenen Besten. Und jetzt kommt Jesus vorbei und sagt, folge mir nach. Und der Matthäus ist so gepackt davon, dass er sagt, ja, das mache ich. Und dann zieht er los mit Jesus, aber ich frage mich, wie es gewesen sein muss, als das nächste Mal irgendwas war und so die alten Zöllnergewohnheiten des Matthäus angefangen haben, sich bemerkbar zu machen. Das legt man ja nicht von einem Tag auf den anderen ab. Ne? Also wisst ihr, so ein Zöllner sein, das hat ja was, ne? Also wenn man die Leute da so abzockt, dann konnte man das ja bedenkenlos machen, auch deswegen, weil einem ja die römische Staatsmacht dabei zur Seite stand, ja? Und wenn dann Matthäus an seiner Zollstation dort am Tor sitzt und von einem das Vierfache verlangt, von dem, das er wirklich zahlen sollte, und der will nicht und stellt sich quer, dann kann der mal kurz zwischen zwei Fingern pfeifen, dann kommen ein paar römische Soldaten angerannt und dann wird sich zeigen, wer hier der Stärkere ist. Und ich frage mich, wie das dann war, als zum Beispiel der Matthäus dann mit Jesus unterwegs war und das nächste Mal drei Pharisäer irgendwie dumm kamen. Ob da nicht schon auch dieser Reflex da war, so, jetzt kriegen die mal richtig eins auf der Deckel, ja, und jetzt zeigen wir denen mal, wer hier der Herr im Haus ist. Ich frage mich, wie das gewesen ist. Wenn Menschen da waren und auch was gespendet haben, das wissen wir ja, ne? Judas hat die Kasse verwaltet, das war ja eigentlich auch der Falsche, ja, aber also von dem her, die hatten ja auch sowas wie, dass Menschen was gegeben haben für diese ganze Sache. Frage mich, ob da nicht manchmal der Reflex von Matthäus rausgekommen ist. Ja, so von früher so mal ein Teil in die eigene Tasche oder sowas. Hinter all dem anderen steckt ja auch so eine Grundunehrlichkeit überhaupt. Ich frage mich, wie das nächste Mal war, wenn Jesus vielleicht auch mit den Jüngern allein da saß und so mal über Fehler geredet hat, über Dinge, die einen so richtig, das kennt ihr ja, ne, diese Dinge, die einen so persönlich ins Herz treffen, weil ich weiß so, ja, damit bin ich gemeint. Ob dann nicht außer dieser alte Reflex durchkam, zu sagen, nee, betrifft mich alles gar nicht, ich bin ja gar nicht so. Oder was auch immer. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Und dann kommt Jesus und der sagt eben nicht bloß folge mir nach, sondern er füllt dieses folge mir nach mit einer ganzen Reihe an Ansprüchen. Und ich frage mich, ob sich der Matthäus nicht manchmal auch so gefühlt hat. Allein. Wie soll ich das überhaupt schaffen, diese ganze Sache? Und wenn ich heute Morgen ein Ziel habe, worum es geht in diesem Gottesdienst, dann ist es dir neu zuzusprechen, dass du in all dem eben nicht allein bist. Dass Gott da ist mit seinem Heiligen Geist und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen deine Augen aufzumachen und Gott neu wahrzunehmen. Eben gerade in den Momenten deines Lebens, wo du dich allein gelassen fühlst. Da, wo du den Eindruck hast, ich schaffe das nicht. Da, wo du vielleicht auch den Eindruck hast, alle anderen, die bekommen das immer so locker hin. Vielleicht bin ich ja der Einzige, dem das so geht. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen und das ist der Titel dieser Predigt. Gott steht dir bei. Durch den Heiligen Geist nimmt Jesus selbst an deinem und an meinem Leben teil. Und deswegen habe ich euch diese Verse hier gelesen, was Jesus sagt, was er ja sagt, kurz bevor er geht. Johannes 14 fällt mitten hinein in das, was Jesus sagt an dem Abend, als er nachher rausgehen wird nach Gethsemane, als er verraten wird, als er dann kurze Zeit später dann am nächsten Tag am Kreuz sterben wird. Dann nach 3 Tagen kommt die Auferstehung. Großes Ereignis, aber 40 Tage später geht Jesus in den Himmel zum Vater. Und darüber redet er schon sehr ausführlich an diesem Abend. Und ich stelle mir vor, dass es manchem Jünger so richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen ist an dem Abend. Da hat er gesagt, was? Ohne Jesus jetzt das Ganze? Das will ich nicht, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Und der Vater sagt, Jesus wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Das gibt vielleicht ganz gutes Gefühl wieder. Das du und ich, das wir manchmal mit uns rumtragen. Hilflose Waisen. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Gott ist da. War mal so ein großer Spruch vor ein paar Jahren bei ProChrist. Kann man aber eigentlich gar nicht genug wiederholen. Gott ist da. Das allererste, was Gott tut, wenn ich Jesus am Kreuz begegne, wenn er mir meine Sünden vergibt und mir neues Leben schenkt, ist, dass er Einzug hält in meinem Leben durch seinen Heiligen Geist. Von ihm sagt Jesus, von ihm sagt Paulus, dass er mich überhaupt erst zu Gottes Kind macht. Es gibt keine Christen ohne den Heiligen Geist. Ohne ihn kann es keine Gotteskinder geben. In ihm ist Jesus, den ich mir manchmal so herbeiwünsche. Ja, wisst ihr, das wäre, ich stelle mir schon vor, dass manches so viel einfacher wäre, wenn, wie damals bei den 12 da, ne, wenn Jesus einfach noch da wäre. Wenn man ihn fragen könnte, wenn er mitgehen würde. Ja, stell dir vor, morgen früh, ne, vielleicht hast du ja auch so Kollegen wie Theresia, ja, wo dir so auf den Wecker gehen am Arbeitsplatz, wo du nicht weißt wie. Stell dir vor, du könntest morgen früh nicht allein zur Haustür rausgehen, sondern Jesus wäre dabei und der würde mitgehen in das Büro rein, an den Arbeitsplatz rein. Der würde sich da mit ranhocken an den Schreibtisch. Da wäre der Kollege vielleicht schon mal gar nicht mehr so frech von vornherein. Ja? Ja? Ich glaube, dass es was verändern würde an dieser ganzen Situation. Und die Zusage des Jesus, der geht, der seine 12 Jünger, oder dann halt noch 11, weil Judas sich ja selbstständig macht in der ganzen Geschichte, aber der die schon zunächst mal einfach da sitzen lässt. Die Zusage dieses Jesus ist, Gott wird euch den Heiligen Geist senden und durch ihn werde ich präsent in deinem Leben sein. Ich bin dabei. Ich bin da. Kurzer Ausflug, wer ist der Heilige Geist? Das klingt ja immer so ein bisschen verdächtig. Manche können die Wörter Geist und Gespenst schon mal gar nicht auseinanderhalten. Das ist immer ganz interessant, wenn ich ein Crossword mit dem Thema anfange und einfach mal frage, so, was meint ihr denn, was ist denn das, der Heilige Geist? Was da so alles an Antworten kommt, ist zum Teil schon sehr interessant. Ja? Wir haben diesen unbegreiflichen Gott, der... Und das kann man nicht wirklich näher erklären, aber der ein Gott ist, der uns in drei Personen begegnet. Drei selbstständige, eigenständige Personen, die sich gemeinsam irgendwie das Zentrum teilen und die der eine Gott sind. Das kann man nicht irgendwie mit dem Kopf auseinanderpflücken. Es gibt kein anderes Phänomen irgendwie in diesem Universum, das wir kennen, das auch so funktioniert. Es ist nur Gott, der so ist und das muss man einfach wahrnehmen. Der ist so und... vielleicht auch begreifen, dass mein kleiner Kopf einfach zu klein ist, um Gott irgendwie komplett erfassen und analysieren zu können. Von diesen drei Personen kennen wir sehr gut Jesus Christus, den können wir uns am besten vorstellen, denn in ihm wird Gott Mensch und wie Menschen aussehen, das wissen wir. Ja? Und diese ganzen Evangeliumsgeschichten, die machen uns das ja plastisch und bringen das auch in unsere Erfahrungswelt hinein, wer Gott ist und wie Gott ist. Deswegen sagt Jesus auch in dem Text, den wir gerade gelesen haben, wer mich sieht, sieht den Vater. Weil den Vater, da wird es schon schwieriger. Da können wir den Begriff zumindest verstehen, indem er sich uns vorstellt als Vater. Und ich möchte immer wieder betonen, dass das auch nicht ganz unwichtig ist, dass Gott von all den möglichen Bildern, die man verwenden könnte, um irgendwie einen Vergleich zu finden, wie Gott ist. Und da gibt es ja noch ganz andere, ne? Den Schöpfer, den Allmächtigen, den Richter oder was auch immer. Dass Gott ausgerechnet das Bild des Vaters wählt, also als Hauptbegriff für sich selber. Das sagt schon ganz viel über ihn aus. Und das zeigt auch, dass viele Leute das eigentlich falsch bewertet haben, wer Gott ist. Aber einen Vater kann man auch noch irgendwie ergreifen. Und in Jesus erleben wir dann, wie er ist. Und dann gibt es da diese dritte Person, der Heilige Geist. Nicht nur irgendwie so eine Kraft Gottes oder was auch immer. Nicht nur irgendwie eine Umschreibung für besonders gefühlvolle Momente in dem Erleben, in der Beziehung zu Gott, sondern eine Person, Gott selbst. Diesen Titel verdient er genauso wie die zwei anderen und erhält ihn immer in der Bibel. Und dieser Geist ist da in meinem Leben. Gott ist dabei. Gott ist da. Das klingt so banal und so selbstverständlich und vielleicht muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, um zu begreifen, was das ist. Ich formuliere es mal um. Und ich behaupte einfach mal, Gott ist nicht oben. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört. Gott ist nicht oben. Weist uns darauf hin, dass es da in unserem Denken oft so einen Dualismus gibt. Wir hier unten, Gott da oben. Ja? Und es gibt Momente, wo wir das wahrnehmen, wo wir dann mit so Begriffen belegen, wie in seine Gegenwart kommen und so, wo wir das so das Gefühl haben, da kommt Gott uns näher, da kommt er dann runter zu uns und ist da. Und dann gibt es Momente, da ist er ziemlich weit oben und ich bin ziemlich weit unten. Und ich weiß nicht, ich spreche das ja nicht aus. Aber so in mir drin habe ich dann vielleicht das Gefühl, der sitzt da oben auf irgendeiner Wolke und schaut runter. Und vielleicht schaut er achselzuckend runter und sagt, naja, was die halt machen, sollen sie mal irgendwie sich durchwursteln. Oder vielleicht schaut er runter und mag gar nicht hingucken und regt sich auf und sagt, was der schon wieder macht. Mann, oh Mann, da habe ich doch gesagt, dass das anders laufen muss. Aber er ist da oben und ich bin da unten. Das bringt uns dazu, unser Leben auch so ein bisschen einzuteilen. Da gibt es die Gott-unten-Momente, wo wir so ganz besonders heilige Momente erleben, wo wir sagen, wunderbar, Gott ist, da würde ich am liebsten ewig bleiben, ja? Ewig weiter Lobpreis machen, singen, was auch immer, in der Bibel lesen, Gott begegnen, da war er ganz unten bei mir. Schade, dass ich jetzt wieder in einen anderen Lebensmoment eintreten muss, wo er dann wieder oben ist, da. Und wir merken nicht, weil wir das oft auch nicht aussprechen, diese Gedanken, aber wir merken gar nicht, wie wenig das damit zu tun hat, mit dieser Aussage, die Jesus macht. Gott ist da, durch den Heiligen Geist, in meinem Leben, immer. Da gibt es kein Oben und Unten, sondern der Gott, der Herrscher über alles ist. Ja, wir versuchen halt immer, uns das räumlich vorzustellen, das Ganze, und versuchen wieder, Gott irgendwie passend zu machen für unser kleines Gehirn. Ja, aber der Herr über alles ist, der ist spätestens mit Jesus Christus hier heruntergekommen und seither ist er da. Und als Jesus zum Vater gegangen ist, ja, und ist auch, wird es wieder bildhaft, diese Richtung, ja, also zum Himmel, zum Vater gegangen ist, in den Wolken, ja, da hat er vorher diese Verse gesagt, hat gesagt, dass er dann kommt hier nach uns, zu uns unten mit seinem Heiligen Geist. Und wenn du Gott nur als jemand da oben erlebst, dann hast du das Zentrale verpasst. Nämlich das, was hier passiert, hier in deinem und in meinem Leben. Da ist Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist direkt präsent, immer, auch morgen früh am Arbeitsplatz. Auch dann, wenn es schwierig wird. Auch dann, wenn du dich ganz allein fühlst. Wenn wir weiter schauen, was Jesus über diesen Geist sagt, dann heißt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Und an das sagt er schon ganz viel aus über das, was hier passiert. Und ich weiß, ich habe das Wort schon ein paar Mal erklärt und ich erkläre es gerne wieder, weil das Wort ist schon allein das Wort für mich so viel beinhaltet. Der Helfer hier heißt im Griechischen Parakletos. Und Parakletos heißt wörtlich übersetzt jemand, der an meine Seite gerufen ist. Para heißt neben und Kletos heißt gerufen. Ja? Und es ist wirklich so, wie ich mir das vorstellen soll. Das will Jesus allein mit diesem Wort schon sagen. Jemand, der mich stützen kann, wenn ich selber nimmer kann. Den ich mir zur Hilfe rufe. Den ich mir rufe, wenn ich selber bei einer schweren Arbeit bin und es allein nicht schaffe. Ja? Wenn ich schnell jemanden brauche, der herspringt und auch noch mit anpackt. Parakletos, an meine Seite gerufen, den schickt Gott, den Heiligen Geist. Da geht's um die Hilfe, wo die Beatles so verzweifelt gerufen haben, die ich so verzweifelt mir herwünsch manchmal. Ich denke an Menschen, die wir sehen im Evangelium und später in der Apostelgeschichte und schau, was da passiert in ihrem Leben. Der Matthäus schreibt ja leider wirklich nicht viel weiter über sein Leben, aber da gibt's ja andere Kollegen, über die wissen wir eine ganze Menge. Schau mal den Petrus an zum Beispiel. Petrus, der da sitzt, noch in der gleichen Nacht, nachdem Jesus diese Worte gesagt hat. Da, als sie ihn dann verhaftet haben im Garten und Petrus so von Weitem hinterherfolgt und sich dann so unauffällig mit ans Feuer setzt im Hof des Hohepriesters und er dann doch auffliegt als einer dieser Jesus-Anhänger. Und der verängstigte Petrus nichts mehr weiteres weiß, als zu sagen, den kenne ich gar nicht. Und dann blätterst mal ein paar Seiten weiter und du landest in Apostelgeschichte 4, da steckt der Petrus in noch viel brenzligeren Lage, denn man hat ihn verhaftet, nachdem er einen Gelähmten geheilt hat im Tempel und wieder über diesen Jesus erzählt hat. Er steht selbst als Angeklagter vor diesem Hohen Rat, vor dem an dem anderen Abend Jesus stand. Und man droht ihm die schlimmsten Konsequenzen an, wenn er jemals nochmal es wagt, den Mund aufzumachen und über diesen Jesus zu reden. Und der gleiche Petrus, der beim letzten Mal gesagt hat, welcher Jesus, ich kenne den gar nicht. Dieser Petrus steht vor den Hohen Rat hin und sagt, Leute, das ist alles schön und gut, aber ich muss Gott mehr gehorchen als euch. Wie schafft er das? Was passiert da? Ich glaube, dass das, was wir gesehen haben in den letzten Kapiteln der Evangelien, wo Petrus dort am Feuer sitzt, dass das eine absolut zutiefst menschliche Reaktion war, die absolut der Persönlichkeit und dem Charakter des Petrus entspricht. Und dass, wenn du Petrus gefragt hast, dass er in dem Moment vielleicht auch gesagt hätte, Hilfe, ich bin ganz allein, ich sitze hier am Feuer, Jesus wurde verhaftet, ich würde ja gern was anders machen. Ja, jetzt wäre der Moment für das Schwert, von dem ich vorher so großkotzig gesprochen habe, ja, dass ich jetzt rausziehe und sage, Jesus, mit meinem Leben werde ich dich verteidigen. Aber weißt du was? Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe nur noch eins, ich habe nur noch Angst. Und aus dieser Angst raus verleugnet er Jesus. Glaubt ihr, der Petrus hatte keine Angst in Apostelgeschichte Kapitel 4? Die Situation war mindestens genauso bedrohlich. Das war genauso furchterregend und der Petrus wusste, was hier auf dem Spiel steht. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist der Heilige Geist. Der war inzwischen da. Und Petrus hat die Hilfe an seiner Seite. Ich denke an Menschen wie ein paar Kapitel weiter, Apostelgeschichte 9, den Hananias. Über den liest man ja gar nicht viel. Ne? Irgendein Durchschnittsgläubiger aus Damaskus, auch noch aus dem Ausland, weit weg von dem, wo sich so in der christlichen Szene alles abspielt, da. Und zudem redet Gott, ist ja immer toll, wenn Gott redet, ja, beeindruckend, ein gewaltiger geistlicher Moment. Gott spricht direkt hörbar ins Leben dieses Mannes hinein. Und er sagt, Ananias, dich habe ich erwählt. Du bist der Berufende überhaupt. Mit dir habe ich was ganz Großes vor. Und Ananias freut sich und sagt, Halleluja. Und er sagt, Gott, weißt du, da in diesem Haus, in der langen Straße, da gibt es einen Mann, der heißt Saulus, und zu dem gehst du jetzt hin und du legst ihm die Hände auf und du erzählst ihm von mir und betest mit ihm. Moment, was, wie bitte? Und natürlich weiß der Hananias, wer der Saulus ist. Der weiß um all seine Glaubensgeschwister, die gerade wegen diesem Saulus im Gefängnis gelandet sind. Der weiß, dass man bei diesem Saulus alles tut, nur nicht zugeben, dass man an Jesus glaubt. Ja? Und ein paar Verse weiter findest du den Hananias, wie er hingeht und mit Saul betet. Und aus diesem Saulus, durch den Dienst des Hananias, der größte Apostel des Neuen Testaments wird. Und glaub mir, dem seine Knie haben mit Sicherheit geschlottert. Der ist da nicht hingesagt und sagt, ich komme hier mit dem Sieg des Herrn, wunderbar, Halleluja. Der ist hier hin und sagt, oh, ich hoffe, das geht irgendwie gut. Ja, ja. Aber er hatte Hilfe dabei. Hilfe vom Heiligen Geist. Und weißt du, vielleicht ist es auch was du mal hören musst, was man dir zusagen muss heute Morgen, in all deinen Kämpfen, in all deinen Problemen, in all deiner Einsamkeit, die du manchmal fühlst, du bist nicht der Einzige, der zu kämpfen hat. Es gibt ganz viele andere Menschen, die das erlebt haben und die das erleben. Das Leben bringt diese Herausforderungen mit sich. Aber Gott bringt die Hilfe mit sich. Und er ist dabei, er ist da, er weiß Bescheid um deine Schwäche. Und genau deswegen schenkt er dir den Heiligen Geist in dein Leben immer präsent. Immer präsent. Ja, das ist so eine Sache. Jesus sagt, ich werde euch an dieser Stelle einen anderen Helfer geben, der für euch immer da sein wird. Und es ist alles wunderbar, wenn ich dir das heute Morgen im Gottesdienst erkläre. Ja? Und wenn ich dich fragen würde, hast du das Gefühl, Gott ist jetzt da, dann glaube ich, dass ich heute Morgen auf ziemlich gute Prozentsätze kommen würde, die sagen, ja, glaube ich, Gott ist da jetzt gerade in meinem Leben, er ist da durch seinen Heiligen Geist, er will mir helfen. Und dann bist du wieder draußen, ganz allein. in diesen Alleinmomenten, in diesen Schwächenmomenten, in diesen Sorgen, Problemen. Und ich glaube, wenn ich kommen würde und da fragen, wäre die Antwort vielleicht eine ganz andere. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Das ist eine Zusage Gottes. Und ich glaube, was ich mitnehmen muss und was du mitnehmen musst heute Morgen, ist diese Zusage Gottes, dass er mich ständig begleitet, auch und vielleicht gerade da, wo ich es nicht wahrnehme. Wo ich den Eindruck habe, also Gott, der immer bei mir ist und den ich auch manchmal wirklich erlebe und feiere, aber jetzt gerade bin ich allein. Wenn ich dann Dinge lese wie David, der über das dunkle Tal schreibt, ja, nicht ein Ort, wo man sich Gott vorstellt, ja. Und ob ich wanderte im finstern Tal, bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da nimmt er Gott wahr. Da war Gott dabei. Wir haben vielleicht den Eindruck, Gott steht dann am Ende des Tals und wartet, ne? Und sagt, wunderbar, dass du da bist, dass du es durchgeschafft hast. Jetzt können wir zwei miteinander mal wieder richtig Gottesdienst feiern. Ja? Aber er ist auch dann da. Gerade dann da, im dunklen Tal, in meinen Sorgen, in meinen Problemen, da wo ich nicht mehr weiter weiß, da wo ich es nicht schaffe, da wo ich nichts kann, da ist Gott immer noch da. Auch jetzt, ganz klar. Gott, steh mir bei. Das ist so ein Gebet, das auf Tausenden von Gebetbänken jede Woche gebetet wird. Herr, steh mir bei. Aber was ich mir wünschen würde, für dich und für mich, ist, dass wir heute Morgen rausgehen und dieses Gebet, dieser innige Wunsch, Herr, steh mir bei, Gott, steh mir bei, sich verwandelt hat. Von einer innigen, mehr oder weniger hoffnungsgefühlten Bitte hin zu einem ganz einfachen Aussagesatz. Gott steht mir bei. Das weiß ich, er ist da, durch seinen Heiligen Geist, immer. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast. Ich danke dir, dass selbst da, wo wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen, oder vielleicht gerade da, wo wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen, dass du durch deinen Heiligen Geist Teil unseres Lebens bist. Ich glaube, dass da ganz viel passiert, was wir vielleicht gar nicht mitbekommen, wo du schon für uns tust. Aber ich wünsche mir so sehr, dass du uns hilfst, die Augen zu öffnen und es viel, viel mehr noch bewusst wahrzunehmen, dass du da bist, in jedem Moment. Und dann auch konsequent in diesem Glauben und diesem Wissen zu leben. Gott ist bei mir, sein Heiliger Geist erfüllt mein Leben. Ich danke dir für diese wunderbare Hilfe, die du uns zur Seite gestellt hast. Ich danke dir für diesen Heiligen Geist, auf den wir uns stützen können, von dem uns Kraft kommt, von dem wir Wahrheit lernen, den Heiligen Geist, der uns weiterbringt und uns wachsen lässt auf dich zu, den Heiligen Geist, der so vieles tut, was nur du, Gott, in unserem Leben tun kannst. Heiliger Geist, ich lade dich ein für diese nächste Woche in all die Dinge, auch in die Dinge, die ich immer glaube, die kriege ich selber hin und dann klappt es doch wieder nicht. Ich lade dich ein, ganz bewusst, in dem Wissen, dass du schon da bist. Und sag, hilf mir, öffne mir die Augen, dich wahrzunehmen und mit dir zu rechnen. Danke Gott, du stehst mir bei. Amen.